Guten Morgen von meiner Seite. Ich habe ein paar Andachtsbücher dabei, könnt ihr gerne mitnehmen, da liegen aus. Die kennt ihr vielleicht schon, aber wir haben nochmal neu aufgelegt. Muss man sich erstmal dran gewöhnen an den neuen Schall mit dem Headset. Ja, schön, dass so viele da sind, trotz der Hitze, und es ist auch toll mit der Abkühlung hier. Ich habe schon gedacht, es wird unerträglich hier drin, aber mit den Klimaanlagen ist das ja gut zu überstehen. Ja, vor einer Woche ist meine Mutter verstorben. Die kannten ja wahrscheinlich einige. Die lag in Biebergemünd im Altenheim und ist friedlich eingeschlafen am Samstagnachmittag. Und ich kam gerade noch rechtzeitig, um dabei zu sein. Und am Freitag findet die Beerdigung statt. Das wäre auch gleich ein Gebetsanliegen. Ich habe vor, die selber durchzuführen. Da kommen auch Ungläubige, Verwandte, Cousinen. Können einfach beten um Weisheit. Weil im Moment haben wir so viel Stress. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Zeit hervorbringe, weil wir haben gerade Kennenlernwoche nächste Woche im Help Center, Lebenswoche plus die Gäste. Also der laufende Betrieb läuft ja weiter. Und daneben gibt es noch so viel zu erledigen. Und wir haben noch eine kranke Tochter zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Unsere Tochter, die ist 29, die ist seit Oktober bei uns, wird gepflegt. Die hat CFS, das heißt chronisches Fatigue-Syndrom. Das heißt, sie ist bettlägerig und kann halt vielleicht 10 Meter laufen und sich eine halbe Stunde am Tag nur konzentrieren. Also alles ist anstrengend. Sie kann auch nicht lesen, weil es ihr zu anstrengend ist. Und die versorgen wir halt jetzt seit Oktober. Das ist auch ein Gebetsanliegen. Wir hoffen immer, dass es noch besser wird, aber bisher stagniert es im Wesentlichen. Und ja, ist nicht so einfach. Sie heißt Lisa, 29, ist unser mittleres Kind, also wir haben 3 Kinder. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr, einige von euch, die Karl-May-Bücher gelesen haben, so in der Jungscha-Zeit war ich auch einer von denen, der, ich habe nicht alle, manche lesen ja wirklich alle 70, ich habe, glaube ich, die Hälfte etwa geschafft, aber die bekanntesten habe ich alle gelesen. Und dieser Old Shatterhand, also Karl May schreibt ja in Ich-Form und manchmal ist er Kara Benemsi, aber als Old Shatterhand, der Blutsbruder von Winnetou, ist er bekannt. Das war so mein Vorbild. Der konnte einfach alles. Ich habe jetzt nochmal bei Wikipedia geguckt. Das ist unglaublich. Also da wird er beschrieben als ehrlich, edel, großmütig, stark, selbstbewusst. Er konnte gut schießen, konnte gut kämpfen. Und wer das wisst ihr vielleicht noch, er hieß ja Old Shatterhand, weil er eben mit seiner Faust einen Mann K.O. schlagen konnte. Mit einem Schlag fielen die dann um. Also Schmetterhand. Daneben konnte er folgende Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, vier indianische Sprachen, dann noch Arabisch, Türkisch, Persisch und Chinesisch. Soll mal einer überbieten. Ferner besitzt er umfassende Kenntnisse in folgenden Wissensgebieten: Mathematik, Physik, Astronomie, Meteorologie, Chemie, Botanik, Zoologie, Anatomie, Medizin, Mechanik, Literatur kannte er sich aus, Poesie, Lyrik, Musik, Geschichte, Völkerkunde, Geographie sowie Theologie aller Weltreligionen. Und angeblich kannte er von den Büchern vermittelt den Koran und die Bibel auswendig. Ja, das ist wirklich ein Held, oder? Ja. Den kann man sich mal zum Vorbild nehmen. Ja. Dann ist er noch ein guter Läufer, ein Ringer und ein Schwimmer. Also der Allround-Talent. Aber ist ja eine fiktive Person und wahrscheinlich wäre Karl May selbst gerne so gewesen. Der Verfasser dieser Karl May-Bücher. Ja, das war so mein Vorbild. Ich war ja auch noch kein Christ. Die hatte ich jetzt noch nicht. dass ein Rauchmelder den Gottesdienst gestört hat. Was ich schon mal erlebt habe, dass jemand in Ohnmacht gefallen ist, das kommt ja manchmal vor, aber das war der die Moderation hatte, also der praktisch hier vorne stand. Und ich saß da und spürte das, der bricht zusammen, es war, glaube ich, auch recht heiß, der hatte wahrscheinlich nichts getrunken oder nichts gegessen, ein junger Mann wohlgemerkt, und dann sind wir vorgerannt zur Kanzel und haben den aufgefangen, dass er nicht auf den Boden knallt, und dann wurde er rausgetragen. Also es gibt manchmal spannende Erlebnisse, war das nur harmlos. Also Erdbeben sicher sind wir wahrscheinlich hier auch, gehen wir mal von aus. Ich möchte einen Text lesen aus 1. Timotheus 4, der kam mir jetzt schon in dieser Lesung vor, und nur über den Vers 12 sprechen. Da heißt es, niemand verachte dich, also Paulus schreibt an Timotheus, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Also Paulus schreibt hier an Timotheus, das war ja so sein geistlicher Sohn, sein Ziehsohn, den er sehr geprägt hat. Und man vermutet, der könnte so Mitte 30 gewesen sein zu dem Zeitpunkt, also für damalige Verhältnisse galt er noch als Jüngling. Und jetzt hatte er aber schon so viel Verantwortung, in der Gemeinde vorzustehen. Und da ist es natürlich schwierig, Autorität zu haben, wenn vielleicht manche älter sind in der Gemeinde oder andere Mitälteste auch älter sind. Das merken wir auch bei uns im Help Center. Wir haben ja junge Leute, die wir betreuen, seelsorgerlich, die bei uns wohnen. Die sind zwischen 18 und 26 Jahren. Und das ist der Grund, weshalb wir keine Mitarbeiter mehr einstellen, die in dem gleichen Alter sind. Weil denen fehlt dann die Autorität und die befreunden sich dann mit ihnen. Und das sind auch andere Gründe, aber wir merken, dass wir müssen die jungen Mitarbeiter schützen. Und da haben wir gedacht, machen wir eine Altersgrenze. Also die müssen mindestens so alt, besser älter sein als die Gäste. Sonst tanzen die den auch Praktikanten haben wir das Alter, sonst tanzen die Gäste, also die Klienten, den Mitarbeitern oder Praktikanten auf der Nase rum und die Autorität fehlt. Und das war wahrscheinlich damals eben auch ein Problem. Und da musste Paulus ihn einfach auch ermutigen und ihn darauf hinweisen, mit einem guten Vorbild kannst du vieles natürlich auch ausgleichen. Und das ist ja nicht generell ein Ausschlusskriterium. Ich werde nie vergessen, der Hans Günther, die Mutter ist ja hier, als ich zum Glauben kam, war der ja 29, also ein sehr junger, passt noch keine 30. Aber der hat das ja gut gemanagt und die Gemeinde konnte er führen, obwohl er sogar noch jünger war als Timotheus hier in unserem Text zu dem Zeitpunkt. Ja, ältere Geschwister sollten auf einen relativ jungen Mann hören und ihn dennoch achten. Möglicherweise war Timotheus auch zurückhaltend, wird vermutet, weil ja im zweiten Brief dann er nochmal so eine Ermutigung bekommt, Kapitel 1, Vers 9. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und man schließt daraus, vielleicht musste Paulus ihn ermutigen, weil er vielleicht ein bisschen furchtsam war, ist auch kein Ausschlusskriterium, sondern ist eigentlich eine gute Chance, Gott nochmal auf eine ganz andere Art zu erleben, weil man ja ihn viel mehr braucht. Also meine Frau zum Beispiel ist vom Typ her sehr ängstlich. Ich bin genau das Gegenteil, ich habe keine Angst. Und jetzt sind wir zusammen und aber sie muss lernen, mit ihrer Angst eben zu Gott zu kommen und von ihm zu erwarten, wenn zum Beispiel, als die Kinder noch klein waren oder im Jugendalter und es wurde spät und dann machte sie sich schon Sorgen, hoffentlich kommen die gut nach Hause. Ach, klar kommen die, warum sollen die nicht gut nach Hause kommen? Sie machte sich Sorgen, sie musste dann beten, musste in Anführungsstrichen. Also sie klammerte sich viel mehr an Gott, weil sie da eben Ängste hatte, die ich nicht kannte. Und Ich war auch dann nicht immer die Stütze. Wenn ich keine Angst hatte, nutzte ihr auch nicht. Aber sie hat einen Gott, an den sie sich klammern lernte. Also das ist auch kein Ausschlusskriterium. Weder Alter noch Ängste, noch vielleicht fehlende Gaben, das kann ja Gott alles auch ersetzen. Werde ich gleich noch Beispiele auch bringen. Timotheus wird hier von Paulus ermutigt, niemand verachte deine Jugend. Sei ein Vorbild. Sei ein Vorbild. Den Gläubigen. Sei den Gläubigen ein Vorbild. Zu Titus sagt er auch so etwas Ähnliches. Das ist ja auch jemand, den er begleitet hat. Da heißt es 2, Vers 7. In allen Dingen, ich lese ab Vers 6, desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Also auch der Titus, dem wird es ähnlich gesagt, ein Vorbild zu sein. Und wisst ihr was? In unserer Arbeit ist das das Allerwichtigste. Im Help Center. Wir leben und arbeiten mit den Hilfesuchenden, die lernen uns ja in relativ kurzer Zeit dann auch kennen, mit all unseren Macken, die wir als Mitarbeiter eben auch haben, mit all unseren Defiziten. Und da ist es wichtig, sind wir authentisch? Wie leben wir als Christen? Wie glaubwürdig ist unser Christsein? Denn ganz viele Hilfesuchende kennen ja schon Jesus, kommen aus gläubigen Elternhäusern, kommen aus Gemeinden und sind enttäuscht. Christen sind Heuchler. Wie oft habe ich das schon gehört in der Seelsorge von jungen Männern? Christen, die sagen dann auch alle, also das stimmt natürlich nicht, aber die pauschalisieren das dann alle Christen. Und jetzt sind sie im Helpcenter und wir dürfen eben nicht heucheln. Wir sind herausgefordert, ein Vorbild zu sein. Das ist eine Riesenaufgabe. Aber wir wissen, ihr wisst es wahrscheinlich, viele von euch haben sicher Kinder in der Kindererziehung. Man sagt so eine Zahl, 70% in der Erziehung macht das Vorbild aus. Nicht das Konzept, was ich habe, nicht was ich ihnen sage, sondern wie ich lebe. Die Kinder machen das nach. Das merkt man dann irgendwann, wenn man dann die eigenen Fehler in den Kindern gespiegelt bekommt oder sie einen dann damit konfrontieren. Papa, du machst das doch auch, wenn man ihnen was verbietet. Und schon hat man die Autorität verloren oder man muss eben lernen, sich auch noch zu verändern. Sei ein Vorbild. In was denn? Hier steht im Wort. Es ist das Reden gemeint. Unser Reden und unser Handeln muss übereinstimmen. Natürlich könnte man auch sagen, das Wort Gottes, man sollte uns im Wort Gottes kennen, aber hier meint es, denke ich, mehr unser Reden, wie wir reden, welche Worte wir gebrauchen. Und da gibt es ja auch ganz viel in der Bibel, das schon echt herausfordernd ist, wenn wir zum Beispiel Epheserbrief lesen, Epheser 4, da heißt es, Vers 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Das ist vielleicht besonders für uns Deutsche geschrieben. Wir können so gut murren. Da gab es mal im Stern vor einigen Jahren so eine Überschrift, Deutschland ist Weltmeister im Murren. Damals waren wir nicht Fußballwelle, im Murren. Das ist ein Kennzeichen. So nimmt uns die Welt andere Völker wahr. Wir können gut murren und wir haben Angst. Die German Angst. sagen die Amis. Wir haben Ängste und wir murren. Und vielleicht habt ihr das mitverfolgt, Deutschland ist schon Gruppensieger und hat das letzte Spiel vermasselt. Und schon wird immer wieder nur geschimpft. Dabei sind sie Erster, sind weiter und die letzten zwei Weltmeisterschaften sind sie nicht mal über die Vorrunde hinausgekommen. Aber wir finden immer nur Sachen, worüber man murren kann. Und auch bei dem Spiel selbst, ich habe das mit vielen Leuten zusammengeguckt, also auch unsere Gäste waren dabei. Und da war ein Gemecker und über jede blöde Aktion, die stattfand. Also das liegt uns irgendwie im Blut. Und Deutsche Väter können gut kritisieren. Ich bin ja auch einer. Und können schlecht loben. Und was steht hier? Kein faules Geschwätz. Natürlich nicht alles faules Geschwätz, wenn man. Aber wie oft tarnt man dann vielleicht schlechtes Reden, auch in der Gemeinde? Ja, wir tauschen ja nur Gebetsanliegen aus. Da kann man das schön färben, aber betet man wirklich viel für jemand oder redet man dann doch viel über jemand, der gerade sich falsch verhalten hat? Hier steht, redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, da das nicht uns in den Genen liegt, in meinen auch nicht, muss man immer wieder auch beten, Herr, gebrauche mich, gebrauche meinen Mund, dass ich ermutigend rede, dass ich väterlich rede, dass ich andere aufbaue und nicht fertig mache, immer nur. Und ich merke, das liegt mir auf der Fahrt hierher. Ich könnte mich immer aufregen über andere Autofahrer. Jetzt war ich noch so spät, weil eine Umleitung war und die Ausfahrt war, musste dann einen Umweg fahren und dann hat man noch so langsame Fahrer vor sich. Da wird man denen am liebsten ein bisschen Gas, Feuer unter den Hintern machen. Und dann, Herr, was nutzt das, wenn ich jetzt hierher rase? Dann komme ich halt ein bisschen später. Aber ich möchte ja ein Segen sein und nicht hier gehetzt und genervt wegen anderen Autofahrern hier ankommen. Da ist so meine Baustelle. Im Reden. Kapitel 5, auch im Epheserbrief, da heißt es Vers 4, auch schandbare, närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Also wir können das alles ersetzen gegen Danksagung. Dieses schlechte, närrische, lose, lockere Reden. Und mit unserem Reden können wir viel Schaden anrichten. In anderen Übersetzungen heißt es, albernes Geschwätz oder Witzeleien. Wie oft wird zweideutig geredet oder gewitzelt und Menschen werden dadurch verletzt. Das sollte nicht sein. Wir sollten dankbare Ermutiger sein. Wie gesagt, ich muss es mir selbst sagen, der ich eben den schwarzen Punkt auf einer weißen Wand eher sehe als die weiße Wand. Trotzdem immer wieder auch vielleicht in die Gemeinde gehen mit dem Ziel, wen kann ich heute ermutigen? Nicht, was habe ich davon, von der Predigt? Ach, der Predigt, da kommt bestimmt nichts rüber. Macht vielleicht gar nicht so viel. Gott kann trotzdem ihn gebrauchen, aber ich kann ja auch ein Segen sein für andere. Lass mich ein Ermutiger sein. Gebrauche mich zum Segen und nicht zum Verletzen. Und wisst ihr was? Die Menschen, die zu uns kommen, die oft auch traumatisiert sind, die sind meistens verletzte Menschen durch Worte. Natürlich manchmal auch durch Taten. Aber meistens sind es Worte, die ihnen das Herz gebrochen haben. Und dann haben junge Leute, wir reden dann von Glaubenssätzen in der Seelsorge oder in der Therapie, wird das auch gemacht, da hat man so Festlegungen, so innere Eide, ich tauge nichts oder ich bin nichts wert, ich werde nicht geliebt, ich werde nicht gesehen. Wo kommt das denn her? Das wurde ihnen gesagt, du taugst nichts, du bist nichts, du kannst nichts von den Eltern. Da fängt's an. Also jetzt ist es zu spät für euch, keine kleinen Kinder mehr, aber vielleicht könnt ihr noch was gut machen bei den Enkeln. Wir haben zwei Enkel und Ende des Jahres haben wir vier. Da gibt's viel zu investieren. damit man manches vielleicht besser macht im Wort, im Reden. Das Zweite im Wandel. Wir sollten das leben, was wir glauben. Das häufigste Problem, was die jungen Leute haben, ich habe es wahrscheinlich hier auch schon mal erwähnt, die zu uns ins Helpcenter kommen, wenn sie aus gläubigen Elternhäusern kommen, die leiden darunter, dass das Reden der Eltern so wenig kompatibel ist mit dem Wandel. Die Eltern reden fromm, predigt vielleicht der Papa, aber der lebt nicht so, wie er predigt. Und das führt dazu, dass die Kinder oder die erwachsenen Kinder dann von Gott nichts wissen wollen. Papa, der Heuchler. Kaum fährt das Auto vom Parkplatz, dann fängt er an zu schreien. Das erzählen uns ja die Gäste, wie es zu Hause abgeht. Und das ist dann schon manchmal peinlich, wenn man selbst sogar die Eltern kennt und die scheinbar so vorbildlich nach außen tun, aber zu Hause sind sie es eben nicht. Ich habe mal so einen Kurs besucht, der hieß das Leben meistern. Da war ein Dozent aus Amerika, der diesen Kurs geleitet hat, und da mittendrin in den Referaten hat er gesagt, mach mal eine kurze Pause, und dann hat er ein paar Übungen gemacht. Ja, macht mal Kniebeugen, hat er vorgemacht, Kniebeugen, mal die Arme zur Seite ausstrecken, mal nach oben strecken, und jetzt fasst euch mal mit der rechten Hand alle an die Nase. Alle haben sich an die Stirn gefasst. Dabei hat er ganz deutlich gesagt, Nase. Merkt ihr, das ist nur so eine kleine Übung, aber Menschen neigen dazu, das nachzumachen. Wie wandeln wir? Ich bin so dankbar für meinen geistlichen Vater, den kennt ihr ja, den Willi Kessler. Der musste mir gar nicht viel sagen, was ich zu tun habe, wie ich zu leben habe als Christ. Ich habe mir einfach viel von ihm abgeguckt. Ich fand es einfach glaubwürdig, sein Christsein. Er ist ein Ermutiger. Wenn Menschen eine Zeit lang nicht in die Gemeinde kommen, dann ist oft so eine Hemmschwelle da, kennt ihr vielleicht auch. Dann traut man sich manchmal nicht, auch wegen den Sprüchen, die dann kommen. Ja, wo warst du denn so lange? Und was ist denn los mit dir? Oder irgendwas sagt man dann. Und der Willi war jemand, der nimmt die Leute in den Arm und sagt, ich freue mich, dass du da bist. Ganz von Herzen. Dann kommt man wegen dem Willi gerne wieder. Und wegen den anderen nicht. Versteht ihr? Sind wir da lieber so ein Willi, der Leute einfach lieb hat, der nicht immer, ja Mensch, was ist denn los mit dir? Sondern einfach ermutigend. Mit unserem Umgang mit Geld oder vieles mehr, wie leben wir? Wie gehen wir mit unserem Geld um? Wie fahren wir Auto? Rasen wir noch so, also wie es bei mir der Fall war, wie vor der Bekehrung, immer Vollgas? Oder fahren wir jetzt, wie es die Straßenverkehrsordnung vorgibt? Oder. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo wir einfach gefragt sind. Dulden wir Schwarzarbeit? Was ja so verlockend ist, wenn die Preise so steigen, da kann man sich ja mal schnell einen Handwerker so bezahlen. Es gibt manchmal Firmen, da muss man fast drauf bestehen, dass man eine Rechnung kriegt. Ja, das geht doch so viel besser, und zahlen, geben Sie mir einfach 200. Nee, ich will eine. Wie? Sie wollen eine Rechnung? Ja, ich bin Christ. Ach, okay, da kann man Zeugnis geben. Heben wir uns da ab oder machen wir einfach alles mit? Vielleicht noch ein Beispiel, wie der Wandel, wie das Vorbild so prägt. Da war ich mal an einem Strand. Da nebenan waren junge Leute, unsere Kinder waren noch klein, und ich kam auf die Idee, ich mache jetzt mal Liegestütz. Und habe dann, keine Ahnung, 20, 30 Liegestütz gemacht. Und da waren so eine junge Leute, coole Jungs. Und dann fingen die alle an, Liegestütze zu machen. Ich habe denen nicht gesagt, wenn ich gesagt hätte, hey, mach doch mal Liegestütz, zeig mal, wie... Wenn ich gesagt, Alter, lass mich in Ruhe. Ich habe gar nichts gesagt, die machen das nach. Also wandeln, wie leben wir unseren Glauben? Und ich habe schon gesagt im Helpcenter, die Gäste gucken sich das ab. Wie gehe ich mit meiner Frau um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie fahre ich Auto? Wie spiele ich Fußball? Wie esse ich? Da musste ich einiges ändern in meinem Essverhalten. Das war so typisch gierig. Oder deutscher Mann. Ich habe immer die Ausrede gehabt, naja, andere Männer essen noch schneller. Die meisten sogar. Und Anna sagt dann, ich habe aber nicht andere Männer geheiratet, sondern dich. Und du sollst ein Vorbild sein, die Gäste gucken auf dich. Ich habe das lange nicht begriffen, auch nicht eingesehen, weil so schlimm fand ich es ja nicht, ich habe mich ja nie gesehen. Und eines Tages setzt mir Gott jemand gegenüber. Und die Person, es war eine Frau sogar, die Person, der merkte mir schon an, die kann es nicht abwarten, bis es Essen gibt. Und dann verschlang sie das. Und ich dachte nur, boah, wenn das nur annähernd so bei mir aussieht, da muss was passieren. Das war die Gegenstandslektion Gottes für mich. Sei ein Vorbild. Auch im Essen. Und in vielen anderen Dingen. Das nächste in der Liebe. Jetzt habe ich so nasse Hände, dass man kaum die Bibel anfassen kann. Im Wort, im Wandel, in der Liebe. Wisst ihr, warum Menschen in die Gemeinde kommen? Natürlich, junge Leute, da ist die Musik oft wichtig. Noch wichtiger ist aber die Predigt. Aber tatsächlich am wichtigsten ist die Atmosphäre. Fühle ich mich wohl? Und wie kann man die Atmosphäre, die kann man ja nicht messen, die kann man ja nicht... Das ist die Atmosphäre der Wertschätzung, der Liebe, die spürbar ist. Und ich komme ja ganz viel rum in Gemeinden. Und das ist so unterschiedlich, das glaubt ihr gar nicht. Es gibt Gemeinden, da ist es kalt, selbst heute. Da fröstelt es einen, weil die Liebe erkaltet ist. Ich habe schon mal in der Gemeinde gepredigt, da dachte ich, hoffentlich werde ich nie wieder eingeladen. Das war so, dass ich, und meiner Frau ging es auch so, kurze Zeit später ist die Gemeinde, hat die aufgehört zu existieren. Die war schon kalt, die war schon am Sterben. Hier ist es gut. Nicht nur, weil es heute so heiß ist. Aber tatsächlich, die Atmosphäre, das ist so wichtig. Wir prägen sie. Haben wir eine liebevolle Atmosphäre? Haben wir eine wertschätzende Art? Haben wir Liebe für Menschen? Das ist nicht so einfach. Ich weiß, wir haben schwierige Menschen bei uns im Helpcenter, die kommen ja nicht und sind begeistert. Ja, ich werde mich verändern vom Herrn, Halleluja. Sondern die sind anstrengend. Die provozieren uns, die nerven manchmal, die haben Trigger. Punkte, die rasten aus und was nicht alles, die wollen geliebt werden. Und wie oft beten wir um Liebe, weil manchmal nerven die einfach nur. Wenn die mich nerven, dann spüren sie das, dass sie mich nerven. Dann nerven sie noch mehr. Ich muss sie lieben. Ich muss das aushalten. Ja, spätestens hier merken wir, da brauchen wir ja viel Heiligen Geist. Gell? Gott sei Dank ist der ja in uns. Der ist schon da. Der muss uns nur noch mehr erfüllen. Das heißt, wir dürfen nicht verstopfen. Wir müssen frei sein, dass Gottes Geist seine Liebe durch uns fließen lässt. Und laut Römer 5,5 sagt es, die Liebe Gottes ist ja schon ausgegossen in unsere Herzen. Sie ist schon da. Manchmal verdrängen wir sie nur in die Ecke. Herr, lass mich lieben. Und ich muss das ganz oft. Wir sollen ja Feinde lieben. Da muss man für beten. Wenn Gott das von uns fordert, muss es ja möglich sein. Also Gott schenkt es schon auch durch uns hindurch, dass die Liebe fließt. Dann muss ich meinen Sturkopf mal ausschalten und sagen, ah, der ist nicht doof. Ich finde zwar, er ist doof, nee, das ist mein Feind, ich liebe ihn. Was kann ich ihm Gutes tun? wie kann ich ihm Wertschätzung entgegenbringen? Herr, gebrauche mich, dass ich ihn liebe. Ich kann es nicht, aber du bist ja in mir, du wohnst in mir. Hilf mir. Könnte man noch viel zu sagen. Da möchte ich nochmal den Willi zitieren. Ich hatte mal in der Gemeindesituation, gab es im Leitungsteam so einen Streit, so Differenzen, dass es nicht mehr auszuhalten war. Und dann habe ich mal dem Willi mein Herz ausgeschüttet und da sagt er doch glatt, Uwe, hab sie einfach lieb. Und ich dachte, ach, ich hätte lieber, dass er einstimmt in mein Horn, weißt du, wie schlimm, wie doof die sind. Hab sie einfach lieb. Das war mir eine Hilfe. Die blieben so schwierig. Aber ich wollte nicht zulassen, dass ich sie hasse, dass ich sie verachte, sondern ich habe immer wieder gesagt, Herr, ich will sie lieben. Gib mir Liebe. Gebrauche mich, sie zu lieben. In manchen Bibelübersetzungen, zum Beispiel die Alte Luther oder auch die Schlachter 2000, ist ja noch was eingeschoben nach der Liebe, nämlich im Geist. Und gemeint ist wahrscheinlich nicht im Heiligen Geist, sondern im Geist, also auch in der, ich nenne es mal Begeisterung, dass man wirklich auch eine gewisse Begeisterung mitbringt für den Herrn, für das Christsein, für Jesus. Ich hätte am liebsten so eine Sequenz noch eingespielt. Ich war mal in Dortmund, im jetzt heißt das Signal Iduna Park, eingeladen. Da war ich seit 40 Jahren das erste Mal wieder im Stadion. Jetzt werde ich auch 40 Jahre wieder Pause machen. Das hat mir eigentlich gereicht. Man sieht eh nicht viel. Aber die Atmosphäre, da passen 80.000 Menschen rein. Das ist immer ausverkauft. In Dortmund, das Stadion. Und da sitzen auf einer Seite, das ist, nennt man die gelbe Wand, 25.000 Dortmund-Fans. Die stehen da, die gelbe Wand, hinter dem einen Tor. Die stehen da eine Stunde, bevor der Anpfiff ist, stehen die schon da und schwenken die Fahnen und jubeln, es ist schon Stimmung. Eine Stunde vorher. Und das ganze Spiel hindurch wedeln die und machen Stimmung und hüpfen und sind begeistert. Und nach dem Spiel bleibt es auch noch eine Weile, bis die alle weg sind. Das war für mich, ich bin von nach dem Gottesdienst um 13 Uhr bis 24 Uhr war ich unterwegs für dieses Spiel, mit Hin- und Rückfahrt, Karten besorgen und. Ich dachte, boah, so einen Stress tue ich mir nicht nochmal an. Aber wenn man begeistert ist von Dortmund, dann macht man das Woche für Woche und fährt sogar sonst wohin und gibt viel Geld aus, weil die Begeisterung da ist. Haben wir Begeisterung für Jesus? Das ist mein erster Punkt, wenn ich in der Bibelschule eine Andacht halte. Von 4 Bs. Was ein Mitarbeiter oder Praktikant mitbringen soll, der ins Helpcenter kommen soll. Das erste ist, er muss begeistert sein von Jesus. Begeisterung steckt an, oder? Wenn ich verliebt bin und schwärme von meiner Freundin, das merken die anderen. Das steckt an. Wenn ich von Jesus begeistert bin, da brauche ich gar nicht groß predigen. Das färbt ab. Ich werde Menschen zu Jesus führen können mit meiner Begeisterung. Und das brauchen wir im Helpcenter. Das verlange ich, erwarte ich von den Mitarbeitern. Wir müssen begeistert sein von der Arbeit, von dem Dienst und von unserem Herrn. Und da ist noch Luft nach oben, oder? Aber vielleicht erinnert ihr euch, falls ihr Fußball guckt, wenn ihr dann seht, was da für ein Aufwand betrieben wird, was machen wir denn für den Herrn für einen Aufwand? Ich habe jetzt gerade gelesen in der Zeitung, 300 Euro kostet die Parkgebühr in Amerika jetzt, teilweise im Stadion. 300 Euro. Das spinnen die, 24 Euro kosten Getränk, also in der Halbzeitpause. So ein 0,5 Cola, 24, also Dollar sind das dann dort, sind ein paar mehr Dollar, aber es ist irre. Im Glauben, Wir müssen sputen. Glauben kann man ja auch mit Vertrauen übersetzen. Ist ja im Griechischen das gleiche Wort. Vertrauen. Vertrauen. Wenn wir jemandem vertrauen, dann tun wir auch, was er sagt, oder? Das ist das häufigste Dilemma, was ich eben auch immer wieder erlebe in der Seelsorge. Menschen haben Mühe, Jesus oder Gott zu vertrauen, weil sie enttäuscht sind. Manchmal auch von Führungen, die sie nicht verstehen. Manchmal von Menschen, die sich Christen nennen und sie enttäuscht haben. Oder. Sie sind, und dann fehlt das Vertrauen. Und das ist gar nicht so leicht. Und doch sollten wir uns Jesus anvertrauen. Ich tue, was er will. Ich tue, was er sagt. Herr Jesus, dein Wille geschehe. Wir beten ja im Vater unser, dein Wille geschehe. Aber meinen wir das wirklich? Vertrauen. Wir sollten natürlich Gottes Wort kennen und diesem Wort vertrauen. Und manchmal ist ja die Situation eine andere oder wir fühlen uns anders oder wir denken anders, als Gottes Wort es sagt. Und dann neigen wir dazu, unserem Denken oder unseren Gefühlen zu glauben. Das erlebe ich immer wieder als Dilemma. Wir müssen uns festhalten am Wort Gottes. Gott hat Recht, auch wenn ich es gerade anders denke oder fühle. Immer wieder zurück. Und ich hatte selbst solche Führungsgewissheitsfragen, wo ich Gott nicht verstehe. Wo ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass Gott jetzt so handelt. Es ist doch falsch. Aber Gott kann nicht falsch handeln. Gottes Wege sind vollkommen, weil es hier steht. Dann kann ich noch so das anders beurteilen. Ich muss immer wieder zurück. Herr, du hast recht. Dein Wort stimmt. Dein Wort ist die Wahrheit. Nicht mein Empfinden, mein Gefühl oder mein Erleben. Und da merke ich, manche kippen dann und neigen dazu, Gott abzusagen oder enttäuscht zu sein, in dieser Enttäuschung zu verharren. Nein, Gottes Wort hat recht. Auch wenn ich muss ihn nicht verstehen. Manchmal gibt er mir eine Antwort, manchmal muss ich vielleicht bis zum Himmel noch warten mit der Antwort. Aber ich kriege sie dann bestimmt. In der Keuschheit, in der Reinheit, heißt es bei Luther, das ist ja auch so ein heißes Eisen in unserer Zeit, da merke ich, dass in vielen Gemeinden da große Not sind, dass Pastoren sich gar nicht mehr trauen, Dinge anzusprechen, weil es eben schon so drunter und drüber geht in der Ethik bei jungen Leuten und viele gar nicht mehr wissen, wie man sich zu verhalten hat. Unsere Töchter haben ja beide ein Auslandsjahr gemacht und da gibt es dann so Vorbereitungskurse und da sagte unsere Jüngste, bevor sie nach Amerika für ein Jahr ging, in diesem Vorbereitungskurs, also nur Christen, die ein Jahr für Gott machen, da hatte eine junge Frau noch gar nicht gehört, dass man bis zur Ehe warten soll mit der Sexualität. Das ist schon gar nicht mehr so präsent, wie es vielleicht vor 30 Jahren noch normal. Das ist doch logisch. Also zumindest als Gläubiger ist es logisch, dass man wartet. Es kann natürlich trotzdem passieren, aber wenn man schon das gar nicht mehr hört, weil es gar nicht mehr gepredigt wird, weil man sich gar nicht mehr traut, sowas zu sagen. Und ich habe das selbst auch schon erlebt in der Gemeinde, dass ich dann angesprochen wurde, weil ich zu klar Text geredet habe, dass man bis zur Ehe warten soll. Und in der Gemeinde waren halt Leute, die nicht gewartet haben. Und dann meinte man, vielleicht sollte ich einfach so Dinge gar nicht mehr sagen. Ja, so kann es gehen. Gott sei Dank bin ich meistens nur in Gemeinden halt ab und zu, wie hier sporadisch, und dann hat man mehr Freimut, was zu sagen, dann ist man ja wieder weg. Aber als Pastor, wenn man dann weiß, wie die Leute leben, ist es gar nicht so einfach. Zum Beispiel Pornografie. Ich wurde schon von jungen Leuten gefragt oder wurde mir gesagt, ja, gibt es denn überhaupt junge Männer, die nicht Pornos gucken? Gläubige. Also die gucken selber und wollen raus, die wissen es falsch, aber sie kennen keinen, der das geschafft hat. Da merkt man, wie weit wir abgesunken sind oder wie durch die Medien das auch so einfach ist, dass man eben mit 12 schon am Handy in der Schule den ersten Porno sieht, weil Mitschüler dem einem vor die Nase halten. Und das macht natürlich was mit uns. Das Frauenbild wird ganz zerstört und oft hat man so ein ganz komisches Verhältnis, merken wir bei unseren Jüngern, da müssen wir ganz viel drüber reden. Ihr seid ja noch in dem Alter, wo das alles normal ist, das, wie man sich zu benehmen hat, aber die Moralvorstellung geht eher bergab. Und gerade da soll mein Vorbild sein. Wie lebe ich? Warte ich bis zur Ehe? Bin ich noch konsequent in meinem ethischen Handeln? Oder wie ist mein Verhältnis zum anderen Geschlecht? Und ich als ehemaliger fast Playboy muss da besonders aufpassen, dass ich eben nicht meinen Augen nachgehe, wenn sie vielleicht eine hübsche Frau sind, zu lange hingucken. Die Gefahr ist ja immer da, dass ich da lerne, meine Augen unter die Herrschaft des Geistes zu bringen. Und bete, Herr, stelle eine Wache vor meinen Mund, hat ja auch David gebetet und Hiob vor meine Augen oder umgekehrt. Das ist gut, dass ich da rein, in reine, auch in meinen Gedanken, wir denken manchmal so blöde Sachen, dass man auch in den Gedanken rein denkt, auf gute Dinge lenkt. Also wir sind ganz schön herausgefordert, Vorbild zu sein. Jetzt denken wir, oh, das ist aber ganz schön anstrengend, oder, da immer drauf zu achten. Nein, wir haben den Heiligen Geist. Der verändert uns ja sowieso von innen. Der will ja, dass wir in diesen Punkten, die ich genannt habe, Fortschritte machen. Dass wir vorbildlicher werden, dass wir wachsen. Aber wir müssen immer wieder sagen, uns demütigen, Herr, ich schaffe es nicht, aber du. Das sage ich immer meinen Gästen ganz, ganz offen. Ich bin nicht besser. Ich bin nur länger mit dem Herrn unterwegs. Und ich komme vielleicht schneller zu dem Punkt, dass ich beten kann, Herr, du musst wirken, sonst mache ich was anderes. Gib mir Kraft, gebrauche du mich als Werkzeug, lass mich ein Vorbild sein, sei du ein Vorbild auch. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, weil das zieht Menschen an und das wird Menschen auch offen machen für den lebendigen Glauben, wie wir leben und nicht, was wir nur Frommes reden. Das kann jeder, aber stimmt unser Wandel damit überein? Das ist die Herausforderung, in der wir alle stehen. Amen.